Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag.
Alle scheinen zu glauben,
dass wir uns hassen. Ich denke, manchmal hasse ich dich wirklich. Sporadisch, hin und wieder.
Was als Geplänkel beginnt, weitet sich zu einem veritablen Rosenkrieg aus. Die Rosenschlacht heißt ein neuer Film, eine Neuinterpretation des Klassikers Der Rosenkrieg. Und ich habe mit dem Drehbuchautor gesprochen. Und es gibt ein Gespräch mit unserer frisch gekürten deutschen Oscar-Kandidatin. Mascha Schelinski geht mit In die Sonne schauen ins Oscar-Rennen für Deutschland. Und der Film kommt am Donnerstag auch ins Kino.
Wie lange man wohl glücklich spielen kann, ohne dass es jemand merkt?
Seit Donnerstag ist klar, Deutschland schickt Mascha Schelinskis Film In die Sonne schauen ins Oscar-Rennen. Damit hat sich die Jury für junges, aufregendes Kino aus Deutschland entschieden. Für einen Film, der schon seit Wochen für positive Schlagzeilen gesorgt hat. In die Sonne schauen ist der zweite Film der Regisseurin und er hat nicht nur im Wettbewerb von Cannes teilgenommen, sondern dort auch gleich den Preis der Jury gewonnen. Es war das erste Mal, dass eine deutsche Regisseurin in Cannes ausgezeichnet wurde. Die Kritik hat sich überschlagen vor Lob und war größtenteils der Meinung, In die Sonne schauen ist mehr als ein Film. Es ist eine körperliche, eine gesamtsinnliche Erfahrung.
Mutti weiß Sachen, an die sie sich eigentlich gar nicht erinnern dürfte, weil sie selbst nicht dabei war, als sie passiert sind.
Der Film entfaltet sich sowohl in den Erzählungen als auch in den Bildern auf hypnotische Weise. Schelinski verwebt die Geschichte von vier Mädchen auf einem Bauernhof in der Altmark über einen Zeitraum von ungefähr 100 Jahren und verknüpft die Geschichten durch wiederkehrende Motive. Gewalt, auch sexuelle Gewalt, den Versuch der Befreiung. Das Timing der Nachricht, dass In die Sonne schauen der deutsche Oscar-Kandidat ist, könnte nicht besser sein, denn am Donnerstag kommt der Film auch ins Kino bei uns. Ich habe Mascha Schelinski vor der Sendung getroffen und mich mit ihr unterhalten. Natürlich auch über diese unglaubliche Karriere, die der Film macht. Er ist auch in Toronto eingeladen beim Festival Anfang September. Mascha Schelinski hat mir erzählt, wie es ihr mit all dieser Aufmerksamkeit geht.
Ja, es ist total überwältigend. Also es ist wunderschön und gleichzeitig ist es auch manchmal überfordernd, weil es natürlich jetzt, also man jetzt plötzlich gerade in so einem Ausnahmezustand ist und sein Leben auch gerade nicht so ganz wiedererkennt und trotzdem gleichzeitig ja immer noch die ist, die in der gleichen Küche abends sitzt. Also das ist irgendwie sowas, was gerade so eine Diskrepanz ist manchmal, die ich total spannend finde. Und ich versuche das gerade aber alles total zu genießen. Und ich freue mich einfach so sehr, dass dieser Film, der sehr leicht einfach ein Nischenfilm hätte sein können, jetzt einfach gerade so eine Aufmerksamkeit bekommt. Ich hoffe, dass viele Menschen ins Kino gehen und der Film gesehen wird, ja.
Als Sie den gemacht haben, ist man dann da so drin in dem Film und versucht es so zu machen, wie man die Vision, die man sich vorstellt, oder war das was, was Sie sich irgendwie hätten vorstellen können, dass der so gut ankommt?
Also für uns war irgendwie ganz wichtig beim Machen, dass, also schon beim Schreiben mit meiner Co-Autorin Luise Peter haben wir irgendwie immer gesagt, lass uns wirklich den Film machen, den wir selber sehen wollen. Also wir haben quasi das imaginäre Publikum komplett ausgeschlossen. Wir haben wirklich nur geschaut, was wollen wir selber sehen, wonach haben wir Sehnsucht, welche Bilder möchten wir im Kino sehen und wie soll sich Kino für uns anfühlen. Und das war eigentlich so die Initialzündung, dass wir gesagt haben, wir machen wirklich den Film, nach dem wir Sehnsucht haben. Und dass diese künstlerische Integrität jetzt so gewürdigt worden ist oder auch ausgezeichnet worden ist in Cannes, das freut uns total, weil wir auch ganz viel Gegenwind bekommen haben, weil dieser Film ja nicht klassisch erzählt und keiner klassischen Narration.
Also beim Entstehen.
Beim Entstehen, ja, genau. Also es gab auch immer wieder viel Gegenwind und auch Förderungen, die wir nicht bekommen haben. Wir hatten auch großartige Partner, die das Projekt unterstützt haben. Aber es gab eben auch viele, die, ich sag mal, das klassische, vermeintliche Rezept darin nicht gefunden haben, Gott sei Dank. Und irgendwie, aber ja.
Und das ist ja jetzt gerade das, was die Jury so begeistert hat. Die haben die Virtuosität im Umgang mit verschiedenen Zeiten und Genres gelobt. Also insofern ist ja auch das genau, was gewürdigt wurde. Wie ist es überhaupt, wenn jetzt so viele Menschen plötzlich ganz genau auf das Werk schauen, an dem sie so lange gearbeitet haben?
Also da es so positive Resonanz gibt, ist es wunderbar. Ich glaube, es kann einem natürlich auch in die andere Richtung passieren und wie sich das dann anfühlt, weiß ich noch nicht. Aber es ist natürlich schön. weil der Film gesehen wird und diese ganzen Menschen oder die Arbeit von diesen ganzen Menschen, die 5 Jahre daran beteiligt waren, diesen Film irgendwie aus dem Nichts zu stemmen. Und deswegen, ich empfinde es als großes Geschenk und Glück, ja.
Tauchen wir mal ein in den Film. Es geht um 4 Mädchen aus unterschiedlichen Epochen, die auf demselben Bauernhof leben in der Zeit von 1910 bis 2020. Zum einen, was hat sie an mehreren Generationen, aber auch an diesem einen Ort, an diesem einen Haus interessiert und das gerade da spielen zu lassen?
Das war eigentlich der Ausgangspunkt. Also Luise und ich hatten schon eine Weile die Idee, dass wir mal zusammen was schreiben wollen. Und wir hatten aber so ganz feinstoffliche Themen, die uns interessiert haben, die mehr so literarischer Qualität waren und wo wir auch gar nicht wussten, finden wir dafür überhaupt die Möglichkeit, die filmisch zu greifen, und müssen wir nicht eher eine Kunstinstallation machen oder doch einen Roman schreiben. Und dann waren wir einen Sommer lang in der Altmark, eigentlich um jeder an seinen eigenen Stoffen zu arbeiten, und sind auf diesem Hof gelandet, der seit 30 oder 50 Jahren leer stand. Und man konnte dort einfach im wahrsten Sinne durch die Zeiten wandeln, weil alles unberührt geblieben war, so wie zuletzt verlassen von dem Menschen, der dort gelebt hat und dann dort gestorben ist. Und es gab dort eine Fotografie in diesem Haus von 3 Frauen, ein Schnappschuss um die 1920, recht ungewöhnlich für die Zeit, eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Und da sind 3 Frauen drauf zu sehen, die direkt in die Kamera blicken und auf diesem Hof stehen. Und das war irgendwie so unglaublich, weil dieser Hof einfach genau noch so aussieht wie damals. Hat sich eigentlich nichts verändert, nur dass an der Stelle, wo dieser Heuwagen stand, unser altes klappriges Auto dann jetzt stand. Und diese Frauen haben uns direkt angeguckt und ihr Blick hat uns total berührt. Und wir haben uns gefragt, wer sind diese Frauen, was haben sie erlebt und was haben sie vielleicht auch mit uns zu tun? Und es hatte so Anschluss an eine ganz alte Kindheitsfrage, die ich mir immer gestellt habe, weil ich bin in einer Berliner Altbauwohnung groß geworden und habe immer fantasiert, wer saß wohl genau hier, wo ich jetzt sitze, und was hat die Person gedacht oder gefühlt, und habe mir ganze Geschichten darüber ausgedacht. Und dieses Gefühl kam eigentlich irgendwie zurück. Und die Idee, diese Gleichzeitigkeit von Zeit, dass jemand an der einen Stelle was ganz Profanes erlebt hat und jemand anderes eine wirklich existenzielle Erfahrung gemacht hat, und das gegeneinander zu montieren, das hat mir filmisch sofort gefallen, oder das fand ich spannend und dem wollte ich gerne nachgehen.
Sie haben jetzt eingangs gesagt, Sie haben das Wort Feinstofflichkeit benutzt. Ist es genau auch dieses Gefühl von Feinstofflichkeit, was Sie in den Film übertragen wollten?
Ja, also wir haben uns eigentlich ja mit ganz viel körperlichen Elementen auseinandergesetzt. Also was wird über ein Jahrhundert, in dem dieser Film spielt, also was wird von Generation zu Generation weitergetragen, was schreibt sich in unsere Körper und was bestimmt uns, worauf wir selbst vielleicht keinen Zugriff mehr haben, weil es sich unserem eigenen Leben entzieht, weil es eigentlich lange vor unserer eigenen Geburt passiert ist. Und wir haben uns halt gefragt, warum bestimmte Geheimnisse nicht übermittelt werden, oder was macht ein Geheimnis zu einem Geheimnis, und warum sind das manchmal so leise kleine Themen, die so schambehaftet sind und die man nicht mehr auf dem Sterbebett erzählen würde.
Schambehaftete. Also es geht im Film viel um, also es ist viel Liebe unterwegs, aber auch Gewalt. Ich meine, es ist ja auch deutsche Geschichte, die sie erzählen, aber es ist nicht deutsche Geschichte im Sinne von große deutsche Geschichte mit Krieg, sondern eben sind eher diese innerfamiliären Geschichten, die sie interessieren, oder?
Ja, also wir haben irgendwie geschaut, wenn wir in diesen Köpfen dieser Mädchen sind und unmittelbar durch ihre Augen schauen, wie funktioniert auch Erinnern und wie setzt sich das zusammen? Und es ist so ein bisschen, als würde man einem Bilderstrom von Ahnen folgen, als hätten alle Ahnen zusammen einen Traum und würden assoziativ Gedanken aneinander heften und eine Zukunft oder auch Erinnerung rekonstruieren.
Damit es vielleicht so ein bisschen konkreter wird, können wir vielleicht über die einzelnen Mädchen nochmal sprechen. Also da ist einmal Alma, die ist in den 1910er Jahren, lebt sie. Ja, oder vielleicht stellen Sie am besten die einzelnen Figuren mal kurz vor, wie sie dann auch konstruiert haben, wie sie eigenständige Personen sind und wo sie aber doch vielleicht irgendwie miteinander verknüpft sind.
Also genau, es gibt diese 4 Zeiten, die 1910er Jahre, die 40er Jahre, die 80er Jahre und die jetzige Zeit oder nahe Zukunft. Das wird im Film nicht näher definiert. Und in den 1910er Jahren schauen wir eigentlich durch die Augen von der kleinen Alma auf ihre Welt Und Alma lebt in einer großen bäuerlichen Familie und kommt bei dem Totengedenktag einem Geheimnis auf die Spur. Sie sieht eine Totenfotografie, auf der ein kleines Mädchen zu sehen ist, das auch Alma heißt und das aussieht wie sie. Und sie hat ausgerechnet von ihrer Mutter an diesem Tag auch noch dasselbe Kleid zum Anziehen bekommen, wie dieses tote Mädchen auf dem Foto hat. Und sie versucht eigentlich, was über den Tod herauszufinden und ob alle Almas jetzt mit 7 Jahren sterben. Und mit ihr zusammen schauen wir eigentlich immer mehr hinter die offensichtlichen Bilder und erfahren von bestimmten Bräuchen und Familiengeheimnissen, die verloren gegangen sind, weil sie verdrängt werden mussten vielleicht auch. Und dann gibt es die Erika, die in den 40er Jahren lebt, die eigentlich mehr nur aus der Erinnerung der kleinen Schwester Irm, die dann in den 80er Jahren die Mutter von Angelika ist, erinnert wird. Und genau, dann gibt es in den 80er Jahren Angelika, die im Zentrum steht, eine ganz lebenshungrige junge Frau, die eigentlich so einen Flirt mit dem Tod hat und irgendwie eigentlich gerne ausbrechen möchte und sich nach Leben sucht, aber dort bestimmten missbräuchlichen Strukturen unterworfen ist in dieser Familie und der Sprachlosigkeit ihrer Mutter gegenübersteht, die eben auch diese Geschichte mit der Schwester hat aus den 40er Jahren. Und dann gibt es die jetzige Zeit, eine Familie, eine Berliner Familie, die in diesen anscheinend schon verlassenen Ort kommt und überlegt, ob sie sich hier ländlich niederlassen wollen und Stadtflucht betreiben möchten. Und dort gibt es das Mädchen Lenka, die in diesem einem Sommer auf rätselhafte Weise einer anderen Figur Kaya begegnet und dort auch bestimmte Echos erlebt, die Figuren vorher schon hatten. Ja. Und ich glaube, was diese ganzen Mädchen verbindet, ist, dass sie jeweils ihrer Zeit unterworfen sind und alle versuchen, sich in dieser Zeit zurechtzufinden, in der sie leben und herauszufinden und auch in Frage stellen, welchen Gesetzen sie da unterworfen sind und auch welchen Gewaltakten, die sie aber teilweise aus heutiger Sicht fast pragmatisch eher durchexerzieren und das gar nicht in Kategorien einteilen, weil es eben so dazugehört wie das Falten der Wäsche. Und in dieser Art Ton erleben wir es auch mit ihnen zusammen. Und ich glaube, was sie alle verbindet, ist die ganz tiefe und eigentlich total utopische Sehnsucht danach, einmal auf dieser Welt zu sein, ohne dass einem was vorausgegangen ist. Einmal sich selber zu spüren, ohne dass irgendjemand sagt, du bist ein Mensch und das ist ein Tisch. Als dass man sich selbst neu erfinden darf und die Welt, in der man lebt, ja.
Und das Großartige ist ja, dass sie den einzelnen Figuren Raum geben, dass die ihre Geschichten erforschen, aber es gibt keine Kausalketten, sondern die Geschichten untereinander sind recht impressionistisch oder assoziativ oder wie man auch immer es nennen möchte, miteinander verknüpft im Film. Manchmal über einen Klang, manchmal über ein Rauschen, manchmal über ein Knistern, manchmal ist es der gleiche Ort, also der Fluss, ein Zimmer. Mal sind es Motive wie die Natur, Aale zum Beispiel. Können Sie sagen, wie Sie dann herangegangen sind, diese Verschränkung der Geschichten visuell zu konstruieren?
Also es ist alles erstmal auf Drehbuchebene passiert. Ich denke irgendwie, glaube ich, sowieso sehr visuell und auch in Tönen. Das heißt, wir haben genau das alles erstmal konstruiert. Wo blicken sich Figuren gegenseitig an? Wo entsteht ein harter Schnitt? Wo gibt es weiche Übergänge? Wo floatet man quasi in die nächste Zeit? Und zusammen mit meiner Szenenbildnerin Cosima Valenza, die dieses großartige Szenenbild für die ganzen Zeiten gemacht hat, und dem fantastischen Kameramann Fabian Gamper haben wir halt diese Bilderwelten entworfen und geschaut, wie fühlt sich Erinnerung an? Welche Texturen können wir da herstellen? Und am liebsten wollten wir Film drehen. Das war uns aus budgetären Mitteln nicht möglich, aber eigentlich habe ich nach dieser Haptik gesucht. Und Fabian hat dann total gezaubert und hat einfach einen Look entwickelt, der diesem Gefühl ganz nahe kommt, was ich einfangen wollte. Und ja, wir haben mit alten Objektiven gearbeitet, mit der Lochkamera. Wir haben wirklich geschaut, wie können wir Unschärfen herstellen, wo eine Erinnerung vielleicht nicht mehr an ein verwischtes Gesicht rankommt oder ja, sich nicht mehr erinnert, wie diese Person aussah, obwohl sie sie noch so fühlt. Und dafür haben wir visuelle Entsprechungen gefunden, ja.
Die Regisseurin Mascha Schilinski über ihren Film In die Sonne schauen. Der kommt am Donnerstag in die Kinos und es ist der deutsche Oscar-Kandidat für die Kategorie Bester internationaler Film.
In der kommenden Woche gehen die Filmfestspiele von Venedig los. Und wenn man auf das Programm schaut, dann könnte man den Eindruck gewinnen, dass das italienische Kino gerade eine Blüte erlebt. Italienische Filme sind sowohl im Wettbewerb als auch in den anderen Sektionen prominent vertreten. Aber diese Präsenz täuscht etwas darüber hinweg, dass die italienische Filmindustrie gerade in einer der schlimmsten Krisen ihrer Geschichte steckt. Die Filmproduktion ist letztes Jahr fast zum Erliegen gekommen. Christian Berndt über die Hintergründe.
La mia anima. Der italienische Regisseur Pietro Marcello hat das Leben der legendären Schauspielerin Eleonora Duse verfilmt. Sein Biopic Duse läuft im Wettbewerb der diesjährigen Filmfestspiele von Venedig neben vielen anderen italienischen Filmen im Programm.
You're seeing a lot of Italian movies also because since the Meloni government
Es gibt auch deshalb so viele italienische Filme in Venedig, weil seit dem Antritt der Regierung Meloni die Quote italienischer Filme im Wettbewerb von Venedig erhöht wurde, sagt der italienische Filmkritiker Gabriele Niola. Auch in Cannes war der italienische Film dieses Jahr sehr präsent, aber diese Festivalerfolge stehen im krassen Gegensatz zum derzeit katastrophalen wirtschaftlichen Zustand der italienischen Filmindustrie.
During the years of COVID, like from 2020 on,
während der Pandemie ging es dem italienischen Film blendend. Es gab massive Investitionen der Streamer in Film- und Serienproduktionen. Und weil Italien ein wirkungsvolles Steueranreizmodell hat, wurden viele ausländische Filmproduktionen angelockt. Und zusätzlich lockerte die Regierung in der Pandemie die Regeln für die Filmförderung. Als dann nach der Pandemie der Film- und Serienproduktionsboom weltweit endete, traf das die italienische Filmindustrie hart. Doch viel entscheidender für die jetzige Krise war das, was nach dem Regierungsantritt von Ministerpräsidentin Meloni 2022 passierte. Ein Jahr nach Regierungsantritt kappte die neue Regierung die öffentliche Filmförderung. Zwar war eine Förderreform nötig, so Niola, weil in der Pandemie die Regeln für die Beantragung der Förderungen so gelockert worden waren, dass jegliche Kontrolle fehlte. Das lud zum Missbrauch ein, so der Regisseur sozialkritischer Filme Andrea Säckere.
There are films never made, which are never existed.
Es gab Fördergelder für Filme, die nie gedreht wurden. Aber statt das Fördersystem zu reformieren und die Regeln wieder zu verschärfen, strich die Regierung Meloni die Förderung komplett. Und das ausgerechnet zu einer Zeit, in der die Investitionen der Streamer zurückgingen. Damit kam die italienische Filmproduktion zum Erliegen. Über 70% der Filmschaffenden sollen momentan arbeitslos sein. Dass die Regierung das Fördersystem kappte, statt es zu reformieren, meint Säckere, lag daran, dass es in ihre rechte politische Agenda passte.
The idea at the beginning was, cinema is made by leftist.
Seit ihrem Regierungsantritt, so Säckere, hatte Meloni erklärt, dass das italienische Kino links dominiert sei und diese kulturelle Hegemonie gebrochen werden müsse. Immer wieder sprach die Regierung öffentlich darüber, dass hochsubventionierte Filmschaffende öffentliche Gelder verschwenden. In diesem Klima des Kulturkampfes wagte man in der Filmszene kaum Kritik, so Säckere, zu groß schien die Gefahr, Förderungen zu verlieren. Das änderte sich erst im Mai dieses Jahres, als nach der Verleihung des wichtigsten italienischen Filmpreises über 300 Filmschaffende einen Protestbrief gegen die Filmpolitik des Kulturministers unterzeichneten. Seitdem hat sich die Regierung zu Korrekturen bereit erklärt, so Säckere.
In a new proposal that is less radical.
Der neue Vorschlag des Kulturministers ist weniger radikal als geplant, so Säckere. Ursprünglich sollte die Förderung viel stärker an den kommerziellen Erfolg ausgerichtet werden, was eine Förderung etwa für Dokumentarfilme fast unmöglich gemacht hätte. Und es fließen wieder Fördergelder. Der italienische Film erlebt einen Neustart, so Gabriele Niola. Geblieben aber ist eine neu eingeführte, umstrittene Filmförderung, die der nationalistischen Agenda der Regierung folgt.
One of the rules to more easily access the funding is to make a movie about Italian identity or great Italian figures.
Man bekommt leichter Förderung, wenn man einen Film über nationale Identität und große historische italienische Gestalten machen will. Aber dabei kommen nicht zwangsläufig rechtsgerichtete Filme heraus, so Niola. Es sind gerade in letzter Zeit Serien und Filme entstanden, die italienische Geschichte sehr kritisch beleuchten, sagt der Filmkritiker. Niola und auch Andrea Säckere glauben nicht, dass die rechtsgerichtete Regierung den italienischen Film ideologisch neu ausrichten kann. Dazu seien die Widerstände zu groß. Pessimistischer ist dagegen der in Berlin lebende italienische Filmkritiker Andrea Daddio.
I think more than change, they can destroy it.
Mehr als verändern kann die Regierung zerstören, meint Daddio. Meloni ist populär und weil die Mehrheit der Italiener sich nicht fürs Kino interessiert, finden die Proteste aus der Kulturszene kaum Resonanz, sagt Daddio. Meloni hat auf wichtige Positionen der italienischen Medien- und Kulturszene Gefolgsleute gesetzt. Auf das regierungskritische Kino, fürchtet Daddio, kommen schwere Zeiten zu.
Christian Berndt über das italienische Kino in politisch und wirtschaftlich turbulenten Zeiten. In der kommenden Woche gehen die Filmfestspiele von Venedig los und Vollbild wird in den nächsten beiden Wochen auch vom Lido kommen. Nach 15 Uhr kommt ein zweifach Oscar-nominierter Drehbuchautor zu Wort, Tony McNamara. Er hat einen Filmklassiker neu interpretiert, den Rosenkrieg. Die Rosenschlacht heißt der neue Film. Manchmal liegt nur eine Stunde zwischen dieser Beziehungsphase.
Für dich, mein Schatz, würde ich alles tun.
Ich glaube, das meinst du ehrlich.
Absolut.
Und dieser Phase.
Du bist ein erbärmliches Fass ohne Boden. Du machst mich nur noch wütender.
In diesem Fall ist es eine kondensierte Filmstunde. Eine sehr unterhaltsame zudem. Die Rosenschlacht heißt der neue Film von Regisseur Ray Roach, der jetzt ins Kino kommt. In dem spielen Benedict Cumberbatch und Olivia Colman das anfängliche Bilderbuch-Ehepaar Ivy und Theo. Er, Architekt, sie kümmert sich liebevoll um die Kinder. Er eröffnet irgendwann für sie ein Restaurant, damit sie auch arbeiten kann. Das Restaurant allerdings ist bald extrem erfolgreich, während es mit seiner Karriere bergab geht. Die Ressentiments beginnen und die Schlagzahl der bösen Bemerkungen innerhalb der Ehe nimmt zu. Zum Beispiel bei einem Dinner.
Es ist mit Estragon verfeinert, das verleiht ihm Bitterkeit.
Ivy lässt gerne ein bisschen von sich selbst einfließen bei allem, was sie tut.
Ich liebe eure kleinen Sticheleien. Ivy ist manchmal wütend auf mich und ich merke es nicht mal.
Er hat manchmal seinen Schwanz in mir und ich merke es nicht mal.
Schließlich spitzt sich die Situation zu einem ausgewachsenen Rosenkrieg zu. Falls Sie dabei an den Film von 1989 mit Michael Douglas und Kathleen Turner denken, dann kommt das nicht von ungefähr, denn die Rosenschlacht ist eine Neuinterpretation des Rosenkriegs. Und deswegen habe ich auch mit dem Rosenkrieg angefangen, als ich mit dem australischen Drehbuchautor von Die Rosenschlacht sprechen konnte, mit Tony McNamara, eben jenem Drehbuchautor, der für den schwarzhumorigen Historienfilm The Favorite und die Frankenstein-Erzählung Poor Things schon zweimal für den Oscar nominiert war.
The War of the Roses.
Der Film Der Rosenkrieg von 1989 ist ein Klassiker. Was hat Sie 25 Jahre später an einer neuen Version des Films interessiert?
Ich schätze die Romanvorlage von Warren Adler genauso wie den Film von 1989. Ich war nicht daran interessiert, etwas neu zu verfilmen, was ich schon immer großartig fand. Ich wollte einen Film machen, in dem es nicht wie im Original um Scheidung geht. Es sollte vielmehr um die Frage gehen, wie zwei Menschen, die sich lieben und zusammenbleiben wollen, herausfinden können, was die Kräfte sind, die sie auseinandertreiben. Darum wollte ich den Film machen.
In den 1980ern war Scheidung noch ein großes Thema. Es ist also wahrscheinlich kein Wunder, dass sich der Film damals darauf konzentriert hat. Heute ist das traditionelle Familienleben viel komplexer geworden. Sie haben erwähnt, dass Kräfte am Werk sind, die Paare auseinandertreiben. Was sind das für Kräfte?
Ich denke, in diesem Movie, Ivy und Theo sind beide incredibly sort of ambitious people.
In diesem Film sind Ivy und Theo unglaublich ehrgeizige, kreative und clevere Menschen. Sie sind beide sehr von der Idee besessen, etwas in ihrem Leben zu erreichen, etwas, das sie besonders macht. Ich glaube, das geht vielen Menschen so. Die Gesellschaft vermittelt uns, dass man etwas Besonderes tun muss, um etwas wert zu sein. Und ich dachte, es war wie geschaffen für eine Komödie oder eine Satire, wenn einer von ihnen scheitert und der andere Erfolg hat. Und wenn sich der Mann plötzlich um die Familie und die Kinder kümmert. Außerdem scheinen bei den meisten Paaren heute beide arbeiten zu müssen. Wie bringt man das unter einen Hut? Wie bringt man sein Ego mit der Arbeit und der Kindererziehung in Einklang? Und wer übernimmt den Löwenanteil davon? Darum geht es meiner Meinung nach, wenn Menschen versuchen, zusammen und verheiratet zu bleiben.
Der Umstand, dass sich Theo um die Kinder kümmert, ist im Film ein wichtiger Aspekt, wenn wir von den Kräften sprechen, die an der Beziehung zerren. Es heißt häufig, dass sich Männer inzwischen genauso gut und gerne auch um die Kinder kümmern und Ivy und Theo versuchen es, aber es klappt nicht sehr gut.
No, well, I think what's interesting about it, I guess, is he can take care of the kids and he sort of actually says he really likes it.
Theo kümmert sich um die Kinder und er sagt sogar, dass er es wirklich mag. Aber was er nicht ertragen kann, sind wohl zwei Dinge. Erstens der Gedanke, dass die Welt ihn für einen Versager hält. Und zweitens, tief in seinem Innern denkt er, ich mache nicht das, wozu ich geboren wurde, während meine Frau es tut. Beide sind also bis zu einem gewissen Grad in ihrem Ego gefangen. Und das fand ich interessant.
Theo ist Architekt. Im Rosenkrieg von 1989 war der Mann Anwalt. Wenn Sie sagen, dass Theo nicht dazu kommt, die Dinge zu tun, die er will, wie wichtig war es Ihnen, dass beide in einem kreativen Job arbeiten? Ivy ist ja Köchin.
Ich glaube, ich wollte, dass sie beide in gewisser Weise gleich sind. Beide glaubten, dass sie ein besonderes Talent haben und sie wollen es ausleben. Am Anfang wollen sie sich gegenseitig dabei helfen. Aber dann kommen die Kinder und dann die Misserfolge für ihn und zu viel Erfolg für sie. Und so geht es darum, wie man diese Dinge unter einen Hut bringt.
Im Film von 1989 ging es sehr körperlich bzw. geradezu gewalttätig zu. Auch in ihrem Film bekämpfen sich Theo und Ivy zwar körperlich, aber es ist größtenteils ein Kampf der Worte. Haben sich die Kämpfe heutzutage mehr auf die Sprache verlagert oder liegt Ihnen das als Drehbuchautor einfach mehr?
I think I just prefer it in the same way. It was just like stylistically that's more what I do.
Ich glaube, ich bevorzuge es einfach. Bei mir geht es um Worte und Psychologie. Als ich mit dem Film angefangen habe, habe ich mehr über Wer hat Angst vor Virginia Woolf nachgedacht als über die 89er Version von Rosenkrieg. Der Rosenkrieg ist großartig. Er ist nur anders, eher eine körperliche Komödie und ich wusste, ich kann das nicht schreiben. Also bin ich einfach bei dem geblieben, was ich gut kann.
I'll just stay with what I'm good at.
Ivy und Theo sagen im Film, sie sind gut mit Worten. Aus dem liebevollen Geplänkel mit Worten wird irgendwann ein überhaupt nicht liebevolles Streiten. Es passiert ganz allmählich und die Sprache verändert sich. Wie schreibt man als Drehbuchautor eine Beziehung, die vom Guten ins Schlechte kippt?
Well, I think it's that. I think it's knowing that the language is gonna change and it's gonna sort of.
Es ist das Wissen, dass sich die Sprache ändert und es irgendwie bergab geht. Als Stärke der Beziehung wollte ich, dass sie zu Beginn dieses lustige, witzige, warme Miteinander haben. Aber dieser Witz wird im Laufe des Films immer grausamer. Sie können sich immer noch rausreden mit, na ja, das machen wir halt so. Aber sie werden immer gemeiner. Ich wollte zeigen, wie sich der Rhythmus der Ehe verändert. Die Sprache ihrer Ehe klingt immer noch ein bisschen wie früher, aber sie wird härter und dunkler.
Dieses gut mit Worten umgehen können, sind das in gewisser Weise zwei Seiten derselben Medaille, einer Medaille, die eine wirkliche Kommunikation ausschließt?
Real communication.
Yeah, I think that was a thing we all talked about a fair bit.
Ja, darüber haben wir alle bei der Filmentwicklung viel gesprochen. Die Art und Weise, wie sie reden, erweckt am Anfang den Eindruck, dass sie klug sind und ganz eng miteinander verbunden. Aber in gewisser Weise verbirgt das Geplänkel, dass sie nicht wirklich wissen, wie sie sich auch mal verletzlich zeigen können, wie sie einander die Wahrheit sagen oder sich ihren Problemen stellen. Sie vertuschen es damit, dass sie lustig und scharfsinnig und grausam sind und dann so tun, als ob sie nicht grausam waren. Ich schätze, das ist der Grund, warum sie gegen Ende sagt, wir konnten so gut mit Worten umgehen, aber einfach nicht mit den richtigen.
Es gibt eine Szene mit vielen Gästen am Esstisch, die völlig außer Kontrolle gerät. Theo und Ivy versuchen, ruhig zu bleiben, aber sie geraten Stück für Stück aus dem Gleichgewicht. Als Drehbuchautor scheint es Ihnen Spaß zu machen, eine solche Dinner-Szene zu schreiben. Was genau macht dabei solchen Spaß?
I think because by then you've sort of earned it, you've set up the characters for an hour or so and.
Ich fand, dass sich das Publikum die Szene bis zu dem Punkt im Film irgendwie verdient hat. Die Figuren sind nach einer Stunde etabliert. Und ich glaube, als ehemaliger Theaterautor macht es mir einfach Spaß, wenn Schauspieler wie auf einer Bühne Dialoge aufführen und dabei die Situation eskaliert und die Figuren zunehmend aus dem Gleichgewicht geraten. Ich wusste, dass Olivia Colman und Benedict Cumberbatch das großartig spielen würden, wenn der Dialog stimmt. Also habe ich meinen Ideen bei der Dinner-Szene einfach freien Lauf gelassen. Mir war wichtig, dass Theo und Ivy eine Zeit lang sehr kontrolliert sind. Und dann explodiert alles.
Es geht im Film, auch in dieser Dinnerparty-Szene, darum, dass Ivy und Theo Briten sind, die in den USA leben. Es geht also um kulturelle Unterschiede. Diese kulturellen Unterschiede werden im allgemeinen Leben von vielen Menschen nicht so sehr wahrgenommen, weil beide Gruppen Englisch sprechen und sich ja gut verständigen können. Aber Sie als Australier sehen die kulturellen Unterschiede schon deutlich, oder?
Yeah, no, I think I did. It is different. And it's like Australians and English. We all speak the same language, but we're all culturally quite different.
Ja, wir sprechen alle die gleiche Sprache, aber wir sind kulturell sehr unterschiedlich in der Art und Weise, wie wir an Dinge herangehen, wie Partner miteinander reden, wie wir generell reden. Da ich in Australien lebe und manchmal in London und in den USA arbeite, fallen mir die Unterschiede auf. Wenn man eine Weile im anderen Land Zeit verbringt, merkt man, dass es sehr große Unterschiede gibt in der Art, wie wir an Dinge herangehen und darüber sprechen.
You realize we are very similar, but there's very stark differences about how we approach things and talk about things.
Können Sie ein konkretes Beispiel geben?
Well, I kind of wanted, like you said, that the English couple, they're very witty and sharp and banter and
ich wollte, dass das englische Paar sehr witzig und scharfsinnig ist und viel scherzt. Ich halte das für eine großartige Eigenschaft der britischen Kultur. Viele Briten sind witzig und geistreich. Und bei den Amerikanern wollte ich, dass sie witzig sind, sich aber emotional besser ausdrücken können und ernster sind. Und das sollte auch so ein bisschen der Anti-Humor sein, wie der des Stand-up-Comedian Andy Samberg. Ganz langatmig. Es ist also ein etwas anderer Sinn für Humor, aber auch eine Art, über Beziehungen zu sprechen, die viel gefühlsbetonter ist. Die amerikanischen Gäste haben ihre eigenen Probleme. Sie sind zutiefst unglücklich. Aber sie haben einen Weg gefunden, sich da herauszureden.
Theo und Ivy sind bis zum Schluss liebenswert, so sehr sie sich auch mit Worten verletzen. Das schien ihnen auch wichtig zu sein, dass sie als sympathische Menschen rüberkommen, oder?
Ja, ich kann mich in alle meine Figuren einfühlen. Ich schreibe nie eine Figur, die ich nicht mag. Das heißt nicht, dass sie perfekt ist, das ist sie nie. Die Figuren sind furchtbar, aber ich verstehe, warum sie etwas tun. Und ich denke, wenn ich sie irgendwie verstehe, dann kann das Publikum das nachvollziehen. Ich habe also viel Verständnis für ihre Schwächen und für die dummen Entscheidungen, die sie treffen. Und vielleicht vermittelt sich das.
Der australische Drehbuchautor Tony McNamara, der Film Die Rosenschlacht mit Benedict Cumberbatch und Olivia Colman kommt am Donnerstag in die Kinos. Der Brite Jesse Armstrong ist ein begehrter Autor im Seriengeschäft, denn er gilt als Garant für Qualitätsfernsehen. Er war an Politserien beteiligt wie The Thick of It oder Veep. Aber vor allem ging er mit Succession in die Serienannalen ein, dieser Geschichte des Medienmoguls Logan Roy und seiner Familie. Dreimal wurde die Serie mit dem Emmy als beste Dramaserie ausgezeichnet. Nun meldet sich Armstrong mit dem Film Mountainhead, Gipfel der Macht zurück, der ab dem 30. August, also nächstem Samstag, bei Sky und dem Streamingdienst Wow zu sehen ist. Patrick Heidmann hat ihn bereits gesehen. Patrick, es geht in Mountainhead um vier schwerreiche Tech-Industrielle, die ein Wochenende in den Bergen verbringen, während die Welt um sie herum zwischen Fake News und KI-Irrsinn im Chaos zu versinken scheint. Es klingt fast, als habe sich Armstrong da ein wenig von der Realität inspirieren lassen, oder?
Ja, den Finger am Puls der Zeit hatte er tatsächlich immer schon. Man denke an Veep und den Irrsinn der US-Politik, den er da gezeigt hat. Bei Succession gab es ja auch durchaus reale Vorbilder. Mit seinem Blick auf die Mongole und ihr ruchlos sonderbares Verhalten, da stand Rupert Murdoch, glaube ich, Pate. Nun hat er allerdings tatsächlich sich von anderen Sachen inspirieren lassen. Einmal hat er für die Literaturbeilage der Times vor 2 Jahren ein Buch besprochen. Da ging es um den Kryptobetrüger Sam Bankman-Fried. Und da wurde Armstrongs Interesse für die Welt der schwerreichen Silicon Valley und Startup-Bros geweckt. Und als dann im vergangenen Herbst Donald Trump die Wahl in den USA wieder gewonnen hat, da dachte er sich, wenn jetzt Männer wie Elon Musk so viel Einfluss haben, dann muss ich da was drüber schreiben. Innerhalb von einem halben Jahr war der Film tatsächlich dann auch fertig. Und wenn man ihn jetzt sieht, da bleibt einem schon das Lachen im Hals stecken, muss ich sagen. Weil diese größenwahnsinnigen, neureichen Männer, die ganz viel Einfluss haben auf unsere Gesellschaft und doch so wenig Ahnung zu scheinen haben von ihr, mit ihren Träumen von Unsterblichkeit und Ausflügen ins All, die kommen einem so erschreckend bekannt vor. Und man weiß irgendwie gar nicht mehr, wenn man das sieht, ist das jetzt eigentlich noch Satire oder doch nur noch ein Abbild von dem, was wir in den Nachrichten jeden Tag sehen.
Du hast die ja schon so ein ganz bisschen skizziert, aber wer genau sind diese vier Männer, die da im Zentrum des Films stehen?
Ja, der Gastgeber ist Hugo, genannt Super, der ist reich geworden mit einer Wellness-App, hat noch keine Milliarden, das ist das große Problem. Und er hat sich in Aspen oder bei Aspen ein geradezu obszönes Anwesen namens Mountainhead in die verschneiten Gipfel bauen lassen. Dort bittet er nun also zum Pokerwochenende. Und es kommen dann einmal Van, das ist der reichste Mann der Welt, dank einer Social-Media-Plattform, die er gegründet hat. Es kommt der auf KI-Entwicklung spezialisierte Jeff und schließlich Randall Garrett, gespielt von Steve Carell, das ist der alte Hase, der Mentor der Truppe und gerade unheilbar an Krebs erkrankt. Die sind alle Freunde und Konkurrenten gleichermaßen und das bietet natürlich schon genug Konfliktstoff, aber zusätzlich hat auch das neue KI-Update dieser besagten Social-Media-Plattform gerade zu einer Welle von Falschinformationen geführt. Die Welt geht untergefühlt in Gewaltausbrüchen und Regierungskrisen. Und das verschärft die Lage zwischen diesen Männern natürlich noch enorm. Bald ist der US-Präsident am Telefon. In Südamerika gehen die Regierungen vor die Hunde und würden sich nur allzu gerne den technokratischen Diktatoren unterwerfen. Und irgendwo zwischen Welteroberungsfantasien und der Apokalypse als großer Business-Idee gehen die vier sich schließlich an die Gurgel.
Wir hatten ja schon kurz Succession erwähnt, diesen großen Erfolg von Jesse Armstrong. Nun sind die Erwartungen an Jesse Armstrong natürlich riesig nach diesem Erfolg. Kann Mountainhead die denn erfüllen?
Ja, mit Erwartungen ist das ja immer so eine Sache. Also Succession 2.0 sollte man vielleicht sich nicht erhoffen. Aber es gibt durchaus einige Parallelen. Nicht nur, weil es um die Auswüchse des Hyperkapitalismus geht, sondern auch, weil die Dialoge wirklich wieder brillant und geschliffen sind und die Schauspieler exzellent. Ich habe vielleicht die anderen noch gar nicht erwähnt. Jason Schwartzman, Corey Michael Smith und Rami Youssef. Alle super. Gleichzeitig spürt man mehr als je zuvor bei Armstrong, dass dieses Mal die Wut seine Hauptmotivation gewesen zu sein scheint. Und das fand ich ganz spannend. Das verleiht der Geschichte irgendwie eine passende Dringlichkeit. Und gleichzeitig war für mich ein bisschen das Problem, dass anders als bei Succession, was ja eine Serie war, so der Platz fehlt. Damals hatte man irgendwie den Raum, unter all der Widerwärtigkeit und der moralischen Verdorbenheit der Figuren auch noch eine menschliche zu entdecken. Und das fällt diesmal irgendwie weg, weswegen es einfach nicht wirklich viel Spaß macht, trotz aller tollen Dialoge mit diesen unsympathischen Menschen Zeit zu verbringen. Und die Nähe zur Realität macht die Sache natürlich auch nicht immer ganz leicht zu verdauen.
Ah, verstehe. Einer dieser Charaktere wird ja, wie gesagt, von Steve Carell gespielt. Der gehörte eine Zeit lang zu den erfolgreichsten Komikern des US-Kinos. Auf der Leinwand hat man ihn lange nicht gesehen. Woran liegt es?
Ja, ich habe auch nochmal nachgeguckt und war wirklich erstaunt. Seit der Pandemie war er eigentlich nur in einer kleinen Rolle bei Wes Anderson in Asteroid City zu sehen, im Kino wohlgemerkt. Und das hat natürlich eigentlich die gleichen Gründe wie die auch bei Adam Sandler, der fast nur noch für Netflix dreht, oder Will Ferrell, der, wenn er mal nicht in Streaming-Filmen mitspielt, vor allem als Produzent tätig ist. Und das liegt einfach daran, diese Art dieser mittelgroßen Komödien, die zwar sehr aufwendig gemacht und für den Mainstream gedacht sind, aber eben nicht Blockbuster à la Marvel sind, die finden im Kino einfach kaum noch statt. Und gerade bei Carell kommt noch dazu, dass er einfach ein Interesse zusehends entwickelt hat an Geschichten, wie jetzt auch Mountainhead, die eben nicht so weiteres in eine Schublade passen, wo der Tonfall schwankt zwischen Komödie und Drama, wo er immer albern sein darf, aber auch Tragik und Bitterkeit nie allzu weit weg sind. Und diese Geschichten, die wirklich seine Stärke sind, da brilliert er, finde ich, in diesen Grauzonen zwischen Comedy und Drama, die finden einfach mittlerweile als Serie überwiegend statt. Und deswegen ist es wahrscheinlich kein Wunder, dass die letzten Jahre seine besten Arbeiten Serien waren, wie The Morning Show, The Patient oder auch zuletzt natürlich The Four Seasons von und mit Tina Fey.
Und jetzt aber in Mountainhead zu sehen, Gipfel der Macht, Steve Carell, der neue Film von dem Briten Jesse Armstrong. Den können Sie ab Samstag in einer Woche, also ab 30. August bei Sky und dem Streamingdienst Wow sehen. Und ich habe darüber mit Patrick Heidmann gesprochen. Wenn es um anspruchsvolles, serielles Erzählen geht, da sieht es im linearen Fernsehen von ARD und ZDF eher düster aus. Hier regiert mehr Traumschiff, Bergdoktor und Soko. In der ZDF-Mediathek und bei ZDF-Neo hingegen gibt es immer wieder auch den Versuch, sich für ein jüngeres Publikum zu öffnen. Seit gestern gibt es in der Mediathek Chabos im Angebot. Ein weiterer Versuch unter dem Label BBC Germany. Anna Wollner hat Chabos gesehen und mit den Machern gesprochen.
Was hat der für sich verjüngt?
Jetzt machen sie eine Serie über mich. Über uns. Damit komme ich klar. Aber nicht mit dem, was jetzt kommt.
Es ist eine selbstreferenzielle Anspielung gleich zu Beginn der Serie. In den ersten Minuten, in denen Protagonist Peppy im Auto sitzt und zurück in seine alte Heimat, in den Pott fährt. Und es ist zu erahnen, dass das, was da in den nächsten 8x30 Minuten folgt, den durchschnittlichen ZDF-Zuschauer verstören könnte. Ein bewusst kalkuliertes Risiko der Macher Mickey Partsch und Arkadi Chayet.
Es ist für die Öffentlich-Rechten, fürs ZDF in dem Fall auch, glaube ich, aus deren Perspektive irgendwo kühnes, vielleicht auch ein mutiges Projekt, ja. Weil wir zeigen natürlich eine subjektiv männliche Perspektive. Die Sprache ist rough. Eigentlich machen wir ein Produkt für ein Publikum, was dort nicht wirklich einkaufen geht. Ja, es ist so ein bisschen Big Mac im Reformhaus zu verkaufen. Das wissen sie natürlich auch.
Das weiß nicht nur das ZDF, das wissen eben auch Partsch und Chayet. Die Vorlage für Chabos stammt aus Großbritannien, Lethood von der BBC. Eine Serie über die Reflexion der eigenen Jugend. Von London und Leeds in Lethood bei Chabos verlegt nach Berlin und Duisburg, in die Gegenwart und in die Nullerjahre.
Peppy! Dennis!
Und deine Jungs? Spiri? Alba? Wie heißt der Rotkopf nochmal?
Gollum. Ja, keine Ahnung, es hat sich so ein bisschen auseinandergelebt.
Aber ihr seht euch ja nächste Woche, ne?
Was?
Nur Klassentreffen?
Ey, was für ein Klassentreffen?
Ein Klassentreffen, zu dem Peppy nicht eingeladen wurde. Mit gekränkter männlicher Eitelkeit versucht er herauszufinden, warum er nicht dabei sein soll. Er beginnt sich zu erinnern, vor allem ans Jahr 2006.
Tu mir den Gefallen, du bleib Gangster.
Mein Vater hat eine scheiß Anzeige bekommen wegen diesem verfickten Film. Wir wollen 3.500 Euro.
Warten, zeig mir dich.
Hallo Domian.
Um was geht's bei dir? Weswegen hast du dich gemeldet?
Ein Klassentreffen muss ein Fehler sein. Das war so eine geile Zeit.
Eine geile Zeit, die Protagonisten in ihrer Erinnerung ein bisschen verklären. Ein Motiv, mit dem die Serie durchaus spielt. Zwischen hochgegelten blondierten Haaren, illegalem Download, Verschicken von Nacktfotos von Mitschülerinnen auf grobpixeligen Handys, 56K-Modem, dem Scheitern der Deutschen bei der Heim-WM 2006, der ersten deutschen Kanzlerin und angehender toxischer Männlichkeit im Freundeskreis. Für Regisseur und Drehbuchautor Arkadi Chayet war es vor allem auch eine Auseinandersetzung mit der eigenen Jugend.
Wir hingen auf ICQ rum, jeder Song war irgendwie ein Hit und wir dachten, diese ganze Popkultur, die muss irgendwie zelebriert werden, ja, weil man blickt da heute aus heutiger Perspektive drauf und denkt sich, was für ein Trash die Nullerjahre, die Mode, die Musik, und wir dachten, nee, wir wollen das irgendwie feiern, aber wir wollen das auch feiern, ohne zu verklären und ohne zu nostalgisch zu sein, weil, wenn man ehrlich ist, war auch alles nicht so geil. Ja, es war scheiße, wie mit Minderheiten umgegangen wurde, wie Männlichkeit zelebriert wurde, ja, und auch wie Gruppendynamiken stattgefunden haben. Ich blicke auf meine Jugend zurück und denke mir, nee, vieles war echt nicht so geil und das wollten wir auch zeigen.
Chabos zeigt beide Seiten, das Unbeschwerte der Jugend, aber auch die universelle Herausforderung des Heranwachsens, das noch nicht angekommen sein, bei sich und in der Gesellschaft, vermischt mit der Ebene der Gegenwart, in der alte Freunde aufeinandertreffen und Leichen im Keller ausgegraben werden, metaphorisch gesprochen. Stilistisch sind die Ebenen deutlich unterschiedlich. Die Gegenwart ist eher ruhig, kühl gehalten, statischer. Die Nullerjahre fühlen sich an wie ein langgezogenes MTV-Musikvideo. Bunt, laut, grell, verspielt. Eine sich ständig bewegende Kamera im Camcorder-Stil. Die beiden Zeitebenen sind bewusst voneinander abgegrenzt, formal und inhaltlich.
Ich habe mit 14 mein erstes Club-Handy bekommen, Motorola Pebble. Und ich habe alles Mögliche gefilmt und habe diese Videos gesichtet im Zuge der Produktion. Und man sieht auf diesen Videos, für die man sich heute schämt, wie man Mädchen in den Ausschnitt filmt, wie Hierarchie mit dem Konsum von Alkohol verhandelt wird, wie Jungs im Chor Schwuchtel rufen. Und man kann jetzt natürlich sagen, das stellt man alles nicht dar und tut das in den Giftschrank. Und wir dachten eigentlich im Gegenteil. Also das muss natürlich so gezeigt werden und auch ehrlich gezeigt werden. Natürlich haben wir auch eine Ebene, die das irgendwo einordnet und reflektiert, und das war uns wichtig. Aber wir glauben auch ganz stark an den mündigen Zuschauer als an den bevormundenden Filmemacher. Dass wir nicht überall ein Sternchen dran machen, weil dann wird's bevormundend, dann wird's langweilig.
Langweilig ist Chabos definitiv nicht. Es ist eine unterhaltsame Zeitreise, eine liebevolle Reminiszenz an den Messaging-Dienst ICQ und die Word-Hilfe Karl Klammer. Eine Auseinandersetzung mit Männlichkeitsbildern oder, wie die Macher selbst sagen, Nostalgie, die wehtut.
Anna Wollner über die Serie Chabos, die Sie jetzt in der ZDF-Mediathek sehen können. Fast jedes Jahr gibt es einen neuen Film von François Ozon. Der französische Regisseur ist beinahe so unermüdlich wie Rainer Werner Fassbinder es war, der auch Ozons erklärtes Vorbild ist. Ozon macht ganz unterschiedliche Filme in unterschiedlichen Genres und trotzdem gibt es so etwas wie den Ozon-Touch. Eine Unverwechselbarkeit, eine eigene Handschrift. Kommende Woche läuft sein neuer Film im Kino an, Wenn der Herbst naht. Der hatte im letzten Jahr beim Filmfestival in San Sebastian Premiere. Anke Lewicke verfolgt das Schaffen von François Ozon seit den Anfängen. Anke, meistens weiß man nach ein paar Szenen, dass man in einem François Ozon-Film sitzt, oder? Wie ist es dir mit diesem neuen Film gegangen?
Ja, es gibt vielleicht so etwas wie eine Stilisierung, Überhöhung des Dekors, also so ein Spiel mit Farben und Dekor und Ausstattung, könnte man sagen, ist immer eine Verlängerung des Innenlebens, des Seelenlebens der Figuren. Und hier gibt der Titel ja eigentlich schon alles vor, der Herbst, und der Film spielt dann auch im Herbst, also es leuchten so die Farben. Und das passt eigentlich ganz gut auch zu diesen beiden Freundinnen, Michelle und Marie-Claude, die sind so um die 70, leben im Burgund in so einem kleinen Dorf. Man erfährt schon, dass sie ein hartes Leben hatten, aber sie sind so jetzt im Frieden mit ihrem Schicksal, genießen es, Pilze zu sammeln. Ja, und beide haben aber trotzdem Probleme mit ihren Kindern. Michelles Tochter wirft ihr vor, dass die Mama das Leben versaut hätte. Sie will nicht, dass der Enkel die Oma weiter sieht, und Marie-Claudes Sohn sitzt im Gefängnis, wird dann aber entlassen. Und dann gibt es so, ja, vergiftete Pilze. Es passiert was. Und dadurch kommen aber die Dinge in Bewegung. Und sie kommen so in Bewegung, dass es eigentlich der Hauptfigur Michelle besser gehen wird. Und ihr Gesicht leuchtet dann ja im Duett mit den herbstlichen Farben.
Nach dem, was du erzählst, könnte ich jetzt noch nicht erahnen, was es für ein Genre ist. Das kann man bei Ozon ja sowieso vorher immer schlecht sagen. Denn ich habe schon gesagt, er ist in vielen Genres unterwegs. Wie ist es hier und welche Parallelen siehst du zu seinen anderen Filmen?
Naja, er hat ja schon immer so ein Faible auch zu so einem Kriminalplot. Den gibt es ja auch. Also es wird eine Tote geben, und zwar die Tochter Valerie. Da ist dann auch der Sohn von Marie-Claude involviert. Man weiß aber nicht genau, war das jetzt Selbstmord? War da eine Absicht hinter? Also das wird man bis zum Ende nicht erfahren. Aber es ist irgendwie dann ganz schön, weil nach dem Tod, und das ist auch schon komisch, dass ich sage, dass es schön ist, kommt der Enkel zur Oma. Und er möchte auch zur Oma. Also bei Ozon geht es auch immer wieder um Wahlfamilien, und die Polizei wird auftauchen und alle Beteiligten werden sich nicht absprechen, aber trotzdem so füreinander aussagen. Das finde ich dann wirklich ganz schön, weil sie wissen, sie sind Seelenverwandte. Also da hat man das Motiv der Wahlfamilie. Und dann gibt es aber eben auch Melodramen wie bei Fassbinder. Also da bewegt er sich auch. Und das sind dann aber so kleine Szenen, wenn Oma und der Enkel spazieren gehen, dass das so unheimlich schön mit viel Gefühl aufgeladen ist. Also anders als bei Fassbinder gibt es vielleicht bei Ozon so eine kleine Utopie. Aber damit die möglich ist, müssen wir unsere moralischen Vorstellungen eigentlich häufig verwerfen.
Ozon ist ja auch bekannt dafür, dass er berühmte Stars, vor allem auch weibliche Stars, ganz überraschend in Szene setzt. Wie ist es denn hier in diesem Film, Wenn der Herbst naht?
Ja, jetzt könnte ich natürlich endlos anfangen, alles Mögliche aufzuzählen. Ein Beispiel muss ich aber nennen, wie er es immer wieder schafft, Stars zu dekonstruieren und sie nochmal anders zu Diven werden zu lassen. Also unvergesslich Catherine Deneuve in Das Schmuckstück. Da spielt sie ja so eine Frau von einem reichen Boss, und sie läuft im roten Trainingsanzug knallrot durch die Gegend, sieht, ich habe geguckt, es ist der Fachbegriff, rammelnden Kaninchen zu, und schreibt darüber ein Gedicht. Also das ist schon ganz toll. Und hier, er gönnt seiner Darstellerin Elaine Vincent, die Michelle spielt, wirklich alles. Er setzt sie mit allen dramaturgischen Mitteln für sie ein. Und das ist so toll. Also sie ist auch als Theaterregisseurin bekannt. Und ja, die Tragik ihres Lebens ist da, aber auch die Freude, dass sie im Alter jetzt doch was erreicht hat. Und es gibt viele kleine beiläufige Szenen, die sind aber schön. Und er gönnt ihr eine ganz tolle Tanzszene, wo wirklich mein Herz aufgegangen ist.
Ich hatte ja eingangs schon gesagt, eigentlich fast kein Jahr ohne Ozon-Film. Nächste Woche gehen die Filmfestspiele in Venedig los. Vollbild wird dann an den kommenden zwei Samstagen auch live vom Lido senden. Und wir werden dann bestimmt auch über einen noch neueren François Ozon reden, nämlich hat Albert Camus' Werk Der Fremde verfilmt. Was versprichst du dir davon?
Na, ich bin total gespannt drauf. Also dieser Visconti-Film von 1967 mit Marcello Mastroianni als Messo, der eben bei einem Spaziergang am Meer unter der Hitze einen Algerier tötet, der hat mich schon umgehauen. Aber ich frage mich wirklich, wie er es macht, weil das Buch hat ja doch viel Gegenwind bekommen. Es gab andere literarische Aufarbeitungen, wie zum Beispiel der Fall Messo, eine Gegendarstellung von Kamal Daoud, wo der namenslose Araber im Film wie im Buch plötzlich eine Geschichte bekommt, einen Namen, man eben auch erfährt, was der Mord mit seiner Familie gemacht hat und wie sich eben in diesem aktuellen Diskurs heute auch um Kolonialismus und Schuld, welche Perspektive er da einnimmt, der François Ozon, da bin ich wirklich ziemlich gespannt.
Das werden wir dann also in Venedig sehen. Die Filmfestspiele beginnen nächste Woche, am Mittwoch, genau. Da gibt es eben einen brandneuen François Ozon-Film, Der Fremde, und einen neuen Film von François Ozon. Den können Sie ab Donnerstag in Deutschland im Kino sehen, Wenn der Herbst naht, heißt er. In Südeuropa toben in diesem Sommer die Waldbrände schlimmer denn je. In dieser Woche wurden sogar deutsche Feuerwehrleute zur Unterstützung nach Spanien geschickt, um die schon seit über zwei Wochen andauernden Brände zu bekämpfen. Medial bekommen diese Feuer Aufmerksamkeit, wenn sie Menschenleben kosten wie in Spanien oder Portugal. Und auch über Flächenangaben wie in Frankreich, wo diesen Sommer das größte Feuer seit 75 Jahren brannte, gemessen an der Hektarzahl. Wie aber geht das Kino mit dem Waldbrand um? Matthias Dell hat sich Waldbrandfilme angeschaut, mit ihm spreche ich jetzt. Matthias, bei Waldbrand und Kino denkt man in der jüngeren Vergangenheit wahrscheinlich unweigerlich an Christian Petzolds Film Roter Himmel von 2023, der auf der Berlinale den großen Preis der Jury gewonnen hat. Erzähl nochmal, welche Rolle spielt da das Feuer?
Ja, das ist eine Kulisse, die man nicht sieht, die aber den ganzen Film grundiert, also diese Brisanz des Sommers betont, der eben kein leichter, unbeschwingter ist für die jungen Leute, die da in einem Haus am Wald an der Ostsee zusammenkommen, sondern die eben Stress haben. Am Ende kommen auch zwei von vier jungen Leuten da um im Brand, aber eigentlich ist entscheidend das Wissen um den Waldbrand, das ist vor allen Dingen eine Atmosphäre. Und Petzold hat das in seiner unnachahmlichen, schön anekdotischen Art bei uns selbst im Programm erzählt, wie er sich dem Thema genährt hat.
Es gibt zwei Wälder, in denen ich gewesen bin. In Treuenbrietzen vor zwei Jahren, das war bevor die Brände zum zweiten Mal dort auftauchten, also in Brandenburg, und in der Türkei. Und sowas habe ich noch nie erlebt, dass man in einem Wald steht, wo nichts mehr zu hören ist. Es gibt kein Insekt, kein Vogel, kein Wind, der sich irgendwo in den Wipfeln fangen kann. Es ist wirklich so tief verbrannt dort, sagte uns der Förster, dass da auch erst nichts mehr kommt. Für Jahrzehnte. Und das war so erschreckend, dass ich gedacht habe, eigentlich der Sommernachtstraum, der Wald als Wunschort, wo man etwas erleben kann, wo man sich verlieben kann, der brennt den jungen Menschen unter den Füßen weg.
Dieses sowas habe ich noch nie erlebt. Das ist übrigens auch ein Satz, den man jetzt in Berichten eben der deutschen Feuerwehrleute aus Spanien findet. Also die Wucht, mit der Naturkatastrophen dann aufs menschliche Leben zurückwirken. Und eben auch wenn man den Brand in Roter Himmel nicht sieht, der Mulm, der von ihm ausgeht und der ja auch eine Zeitgenossenschaft bedeutet, weil die Klimakrise nun mal eine Realität ist, der ist die ganze Zeit über zu spüren.
Es gibt ja auch die so klassischen Katastrophenfilme, ist auch eine Spielart des Kinos. Wird sich da des Feuers auch bedient als eine Art ökologische Gefahr?
Nicht so sehr, wie man das vielleicht denken könnte, weil ja aber Brände auch schwer zu filmen, zu inszenieren sind. Mit denen kann man nicht so gut kämpfen wie mit Stürmen oder Fluten. Interessant ist in dem Kontext der Film Only the Brave von Joseph Kosinski von 2017. Kosinski hat gerade den Formel-1-Film gemacht. Only the Brave hatte in Deutschen den merkwürdigen Titel No Way Out gegen die Flammen und war an der Kinokasse kein Erfolg, was vielleicht auch mit der etwas überraschenden Dramaturgie zu tun hat. Der Film ist nämlich eher ein verdrehter Heldenfilm.
Aha, das heißt, also sehen wir keinen heroischen Kampf gegen die Flammen, wie man es erwarten könnte?
Ja, Only the Brave beruht auf einer wahren Geschichte aus dem Jahr 2013, als eine sogenannte Hotshot-Crew bei einem Feuer in Arizona zum Einsatz kam. Hotshot-Crews, das sind in den USA so Eliteeinheiten der Feuerwehr, die es lange gibt, um Waldbrände zu bekämpfen. Und zwar nicht, indem sie löschen, sondern indem sie sägen und selbst gezielt Vegetation abbrennen, um eben Schneisen zu schlagen und das Feuer zu stoppen. Und das verdrehte Heldentum, wie ich das mal nenne, besteht eben nicht im Erfolg, sondern im scheitern. Die 19 Männer der Crew kommen ums Leben, als sie von den Flammen eingeschlossen sind. Wir sehen also das Opfer, das gebracht wird von einer Gemeinschaft von Männern, die alle ihre Probleme haben, aber gerade in dieser Männergruppe so buddymäßig davor Rettung finden. Und man muss sagen, das traurige Ende ist schon sehr effektvoll inszeniert. Der Tod kommt schnell, aber vielleicht ist das auch ein Grund für den Film, für den Misserfolg des Films.
Jetzt hast du schon erwähnt, dass der Film auf einer wahren Begebenheit beruht. Gibt es denn auch Filme, die realistische Beschreibungen von Waldbränden liefern?
Only the Brave gibt da schon einen Einblick in diese Arbeit der Crew. Aber an der Stelle empfiehlt sich dann vielleicht doch eher die dokumentarische Langzeitbeobachtung von Klaus Tümmler, die letztes Jahr fertig geworden ist und bislang nur lokal gezeigt wurde, in Treuenbrietzen, südlich von Berlin. Da wohnt der Filmemacher Tümmler nämlich und hat eben die Kamera in die Hand genommen, als es da 2018 brannte und, wie wir ja gerade bei Christian Petzold gehört haben, 2022 nochmal. Der Film heißt dann Waldbrand. Wie soll der Wald von morgen aussehen?
Und was erfährt man da über Waldbrände?
Also der Auftakt hat schon was Katastrophales. Der Brand, die Evakuierung, die Angst der Leute, die dann 4 Jahre später, als es wieder brennt, geht das alles viel schneller. Die sind geübter, sich in Sicherheit zu bringen. Die Angst bleibt aber. Tümmler hat auch versucht, die Ermittlung der Brandgründe zu erzählen, aber das führte zu nichts. Auch wenn klar ist, dass es meistens menschliche Ursachen hat. Die einzige natürliche ist eigentlich Blitzeinschlag. In Treuenbrietzen kommt dazu, dass da viel Munition noch rumliegt von sowjetischen Übungsplätzen. Das ist ein Problem. Aber eine True-Crime-Doku ist es auch nicht geworden.
Aha, klingt interessant. Also worauf konzentriert sich der Dokumentarfilm? Was erzählt er?
Also wirklich ganz viel zu zeigen, was danach passiert. Wie dann am Anfang zum Beispiel Politik dahin kommt, die damalige Bundesministerin Julia Klöckner etwa, die aber dann relativ folgenlos wieder abreist. Dafür, das ist eigentlich das Schöne daran und das Interessante, dokumentiert Tümmler eben über 5 Jahre die Wiederaufforstung. Und da sehen wir wirklich lauter Menschen, die ihre Arbeit verstehen, Forscherinnen, Experten, Künstler auch, denen bei der Arbeit zuzuschauen, das ist eigentlich das Spannende und das macht eben sichtbar, wie lange es braucht, so ein Problem wieder zu lösen. Und das war auch das, ich habe Klaus Tümmler gefragt, was ihn am meisten beeindruckt hat, die Zeit.
Und diese Zeitdimension, die da mit reinspielt, bis Wald wieder entsteht. Ein Kiefernwald, der braucht ungefähr 100 Jahre, bis er wieder erntefähig ist. Aber so ein Eichenwald ist 250 Jahre, wächst der, muss gepflegt werden und gehegt werden. Das sind natürlich Zeiträume, die heutzutage ja keiner mehr in die Zukunft so weit blicken kann. Das ist für mich das Erstaunliche daran. So ein Wald, der entsteht über Jahrzehnte, Jahrhunderte. Und wenn der dann plötzlich irgendwie weg ist und wieder neu gepflanzt werden muss, dass das einfach eine riesen Herausforderung ist.
Und das verbreitet dann eben bei aller Professionalität der Expertinnen und Wiederaufforster schon so ein mulmiges Gefühl, weil eben klar wird, wie eklatant so Naturkatastrophen sind, weil es eben so viel Zeit und Geduld braucht, zu heilen und wieder zu sichern. Und das eine Zeit ist, die wir angesichts der Prognosen auf weitere trockene Sommer eigentlich nicht mehr haben.
Vielen Dank, Matthias Dell. Die erwähnten Filme nochmal hier aufgelistet. Klaus Tümmlers Langzeitbeobachtung, Waldbrand, die kann man bei Vimeo ausleihen. Roter Himmel und Only the Brave, die finden Sie bei Streamingdiensten. Vielen Dank.
Bitte sehr.
Das war's mit Vollbild. Vollbild kommt nächste Woche live vom Filmfestival in Venedig. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast über die Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Burg.